Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Kläuber ist am Mikrofon mit diesen Themen.
Umbauprojekt. Die IT-Sicherheitsstruktur muss wegen des KI-Einsatzes massiv modernisiert werden. Promptlücke. Generative künstliche Intelligenz kann zum Sicherheitsrisiko werden. Belastungstest. Die Digitalisierung der Arbeitswelt löst guten und schlechten Stress aus. Zweckentfremdung. Die Rolle des Satelliten-Internetdienstes Starlink im Ukraine-Krieg. Und das digitale Logbuch Bayern-ID.
Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie nächstes Jahr zur RSA-Sicherheitskonferenz gehen, wird jeder einzelne Anbieter ein Cybersicherheitsprodukt auf der Basis generativer künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen entwickelt haben.
Das sagte Itay Mayer. Er lehrt IT-Sicherheit am Boston College und arbeitet außerdem als Direktor beim IT-Sicherheitsdienstleister Cato Networks. Ja, die Aussichten, die er da zum Besten gegeben hat, die hören sich ja eigentlich nach sicheren Zeiten und deshalb gar nicht schlecht an. Und doch schlagen Sicherheitsexpertinnen und Experten wie Itay Mayer gegenwärtig ziemlich laut Alarm, dass Kriminelle so stark vom Einsatz künstlicher Intelligenz profitieren würden. Warum denn, Peter Welchering?
Ja, der Hintergrund ist, die Sicherheitsexperten, die haben jetzt eben noch mal genauer untersucht, in welchen Bereichen Kriminelle denn solche Werkzeuge mit künstlicher Intelligenz einsetzen. Und da sind sie dann auf Dinge gekommen, wie beispielsweise die formulieren damit Phishing-Mails, die programmieren Schadsoftware, die schreiben Ransomware und führen damit Erpressungen durch oder wickeln insgesamt kriminelle Aktionen dann mit solcher Software ab. Geldwäsche ist ein Grund, verschiedene Arten von Betrug, illegaler Waffenverkauf wurden ausgemacht. Und diese Liste, die ließe sich tatsächlich noch ziemlich lange fortsetzen. Und dabei wird ganz klar, dadurch hat sich auch die digitale Sicherheitslage verschärft, weil KI-Werkzeuge für genau solche Dinge und solche kriminellen Aktionen eingesetzt werden. Also Angriffe mit Unterstützung von KI-Werkzeugen, die werden häufiger. Da hört es sich auf der anderen Seite natürlich erstmal gut an, wenn dann Hersteller von IT-Sicherheitssoftware kommen und sagen, kein Problem Leute, wir haben hier ein Sicherheitsprodukt, das ist KI-basiert, also alles wird gut. Es wird aber eben nicht alles gut und das liegt dann erstens daran, dass diese Hersteller Sicherheitsversprechen mit künstlicher Intelligenz untermauern, die sie gar nicht einlösen können. Zweitens liegt es daran, dass der KI-Einsatz im Sicherheitsbereich dann immer noch viel zu undifferenziert erfolgt. Da wird also noch viel zu wenig drauf geschaut, ob das konkrete Konzept, das hinter einem KI-Werkzeug zum Beispiel zur Abwehr von Angriffen steht, auch wirklich dafür geeignet ist. Und oftmals wird dann auch mal ganz schnell künstliche Intelligenz so als Buzzword eingeworfen, wo wir es mit ganz klassischer Sicherheitssoftware zu tun haben. Ja, und weiterhin fließen unbeabsichtigt und ungewollt viele Informationen aus dem Sicherheitsbereich in den Bereich organisierter Kriminalität, einfach weil diese Sicherheitsexperten eben nicht sorgfältig genug arbeiten.
Das alles sorgt natürlich für Diskussionen und auch für Streit in der Branche. Wie sie aufgestellt ist, die Sicherheitsbranche, welche Fehler beim KI-Einsatz passieren und was alles noch verbessert werden könnte, das haben wir zusammengefasst.
Während der letzten RSA-Konferenz habe ich ein Forum rund um ChatGPT und generativer künstlicher Intelligenz moderiert. Und einer der Experten sagte, ich setze ChatGPT ein, um Programmcode auf Sicherheitsprobleme zu überprüfen. Ich habe dann nochmal nachgefragt, laden Sie wirklich Ihren Programmcode zu ChatGPT hoch? Er hat das bestätigt und meinte, klar, da gibt es ein Datenschutzproblem.
So schildert der amerikanische IT-Sicherheitsspezialist Itay Mayer eine Diskussion während der Sicherheitskonferenz RSA. Das Datenschutzproblem hat sich allerdings schnell auch als gravierendes IT-Sicherheitsproblem erwiesen. Denn ChatGPT lernt bei der Überprüfung und Validierung von Programmcode, an welcher Stelle welche Sicherheitslücken in der Software stecken. Und dieses Wissen können dann nicht nur die Autoren der Software, die ihren Code an ChatGPT zur Prüfung übergeben haben, nutzen. Dieses Wissen um Sicherheitslücken können auch Kriminelle nutzen. Die fragen nämlich ChatGPT einfach nach solchen Sicherheitslücken. Und ChatGPT offenbart nicht nur die Lücken, sondern auch, wie man sie nutzen kann. Itay Mayer hat das ausprobiert und ChatGPT einen Auftrag gegeben.
Analysiere 10 frühere Angriffe, bei denen bestimmte Techniken verwendet wurden, und sage mir, was der nächste wahrscheinliche Schritt des Angreifers ist. ChatGPT zeigte mir 10 verschiedene Angriffe, die diese Techniken verwendet haben, und sagte dann, auf dieser Grundlage wissen Sie, der nächste Schritt für die Angreifer ist folgender. Das spart einem Analysten Stunden, wenn nicht Tage, aus mehreren Angriffen die Informationen zu extrahieren und sie zu korrelieren. Genau das ist es, was uns helfen soll.
Aber es hilft eben nicht nur den Sicherheitsanalysten, sondern auch den Spezialisten der organisierten Kriminalität. So gab es erste Fälle, bei denen Kriminelle über Chatbots, die Unternehmen im Kundendienst einsetzen, an sensible Unternehmensdaten gelangten. Spezielles Prompt-Engineering nennen die Kriminellen das. Hier muss und kann besser abgesichert werden. Wenn Bard oder ChatGPT verwendet werden, um Schadsoftware zu kodieren, lässt sich das kaum verhindern. Darauf weist auch Sergej Schokjewitsch vom IT-Sicherheitsdienstleister Checkpoint hin. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Durch den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz erfahre die organisierte digitale Kriminalität einen erheblichen Automatisierungsschub.
Ein weiteres Beispiel: das Verfassen eines Teils der Skripte für den verbotenen Darkweb-Markt mittels ChatGPT. Das sind Märkte wie, sagen wir, Amazon oder eBay. Sie sind vollautomatisiert, damit jede gestohlene Ware mit Kryptowährung kaufen kann. Und es wird ChatGPT eingesetzt, um den Kurs jeder einzelnen Kryptowährung in Echtzeit zu überprüfen.
So setzen Kriminelle generative künstliche Intelligenz gleich auf mehreren Ebenen ein. Sie lassen sich von Bard oder ChatGPT Schadsoftware schreiben und sogar ganze Verwaltungspakete, um ihre kriminellen Aktivitäten zu managen. Sie lassen sich von KI-Systemen Sicherheitslücken suchen, die sie dann nutzen, um in Unternehmensnetze oder Behördennetzwerke einzubrechen. Und sie nutzen Chatbots von Unternehmen, die im Kundendienst eingesetzt werden, als Einfallstor zu Unternehmensdaten und in Datenbanken.
Also KI hilft nicht nur den Sicherheitsfachleuten, sondern auch der organisierten Kriminalität. Und da muss man ganz klar feststellen, diesen Wettlauf zwischen Sicherheitsunternehmen und digitaler Kriminalität, den gab es eigentlich schon immer. Inwiefern bringen dann Bard oder ChatGPT überhaupt eine neue Qualität in dieses Hase-und-Igel-Spiel, Peter?
Auch diese neue Qualität, die ist eigentlich gleich auf mehreren Ebenen festzustellen. Also zum einen haben wir es eben zu tun mit automatisierten Werkzeugen generativer künstlicher Intelligenz. Und die umfassen den gesamten Bereich digitaler Kriminalität tatsächlich in einem bisher schon ziemlich großen Ausmaß. Auch kleine Gruppen können nun kriminelle Projekte hier entwickeln. Und diese Projekte, die waren früher eigentlich nur relativ großen Organisationen vorbehalten. Und auf einer zweiten Ebene, da ermöglicht tatsächlich dann die Sorglosigkeit vieler IT-Experten und auch unternehmenden Kriminellen effiziente Unterstützung durch ebenso generative künstliche Intelligenz. Wenn nämlich die Programmcodes etwa einer Sicherheitssoftware zu Bard oder ChatGPT hochgeladen werden, damit von diesen Tools eine Codevalidierung, eine Codeüberprüfung vorgenommen wird, dann lernen diese KI-Werkzeuge natürlich die Schwachstellen. Die lernen die wirklichen Sicherheitslücken und vor allen Dingen, die lernen die Abwehrlogik dieser Software. Und mit den entsprechenden Anfragen, Prompts genannt, können Kriminelle dann tatsächlich mit diesen Sicherheitslücken arbeiten, weil sie sie dadurch kennengelernt haben. Ja, und auf einer weiteren Ebene, da haben die Kriminellen einfach schneller gelernt, mit Konzepten, und zwar unterschiedlichen Konzepten künstlicher Intelligenz umzugehen. Und sie haben das schneller gelernt als die IT-Sicherheitsindustrie.
Und was kann die Sicherheitsbranche tun, um hier besser gegen die digitale Kriminalität auftreten zu können?
Die Sicherheitsbranche, die darf sich eben nicht mehr einseitig auf ein Konzept von künstlicher Intelligenz verlassen, sondern die muss jetzt genauso differenziert vorgehen wie die Gegner. Das haben jetzt viele IT-Sicherheitsdienstleister auch schon erkannt. Insbesondere bei den Anbietern von Sicherheitssoftware stellen Analysten da allerdings noch einen gewissen Nachholbedarf fest. Also da wird noch zu undifferenziert gearbeitet. Und das führt eben zu Sicherheitsproblemen. Wer also mit einem Anbieter konfrontiert ist, der damit wirbt, dass seine Sicherheitssoftware auf Basis maschinellen Lernens arbeitet, der sollte eben ganz genau nachfragen. Also mit welchem Lernkonzept? Oder er sollte den Anbieter fragen, ob der nur auf ein Konzept maschinellen Lernens oder auf verschiedene setzt. Denn genau hier brauchen wir eben sehr differenzierte Sicherheitskonzepte.
KI-Systeme und wie sie auf die Cybersicherheit wirken, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. überall da, wo es Podcasts gibt.
Stress mich nicht. Das würde man doch am liebsten ab und zu auch mal seinem PC oder seinem Handy mit allem Nachdruck sagen. Und zwar genau dann, wenn die werten Gerätschaften mal wieder nicht das machen, was und wann sie es sollen. Dieser Digitalstress, der gehört ja mittlerweile irgendwie zu unserem Leben, dem beruflichen wie dem privaten. Und wie wir damit umgehen können, das ist eine ziemlich individuelle Angelegenheit. Und doch gibt es für bestimmte Phänomene, die man als typisch für diese von Technik ausgelöste Belastung herausstellen kann. Damit haben sich zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vorwiegend bayerischer Hochschulen, im Projekt 4Digit Health 4 Jahre lang beschäftigt. Mit Albrecht Schmidt von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Lea Reis von der Uni Bamberg habe ich über Digitalstress gesprochen.
Digitalisierung ist mittlerweile zu so einem Gesamtphänomen geworden, das fast alle Bereiche des öffentlichen, beruflichen und privaten Lebens betrifft. Und dadurch, dass diese IT eben so allgegenwärtig ist, hat man oft auch gar keine Wahl, ob man digital agieren möchte oder nicht. Dann kann es immer mal wieder zu Situationen kommen, die einen eben herausfordern. Und solche Situationen, die betreffen eben den einen oder die andere immer unterschiedlich stark. Das heißt, wir fühlen uns vielleicht unterschiedlich stark herausgefordert. Wir haben bestimmte Ressourcen und Kompetenzen und wenn die eben überstiegen werden, dann entsteht Stress.
Was heißt denn in solchen Situationen Stress ganz konkret? Es gibt ja viele Arten, wie man Stress empfinden kann. Welche einzelnen Facetten stecken hinter diesem Gesamtphänomen Digitalstress?
Wir haben 3 große Kategorien, die wir sehen können. Das ist einmal die Nutzung von digitaler Technologie und insbesondere, wenn die digitale Technologie dann nicht so funktioniert, wie wir die haben wollen. Das kann im Extremfall sein, wir möchten was machen und der Rechner stürzt ab. Aber auch ganz einfache Sachen. Ich habe ein Online-Meeting, das beginnt und die Software fängt an, ein Update einzuspielen. Das heißt, durch die Nutzung von Systemen und in dem Moment, wenn ich eben mich nicht in der Lage sehe, das zu erreichen mit der Software, was ich tun möchte, dann erfahre ich Stress. Ein zweiter Faktor, der auch ein ganz breiter Bereich ist, ist, dass wir eben durch digitale Technologien vernetzt sind mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit der Familie. Und das heißt, wir können digitale Technologien nutzen, um Bilder zu übertragen, um Texte zu übertragen, aber natürlich dadurch auch Stress zu übertragen. Und das kann so was ganz Einfaches sein, wie ich sitze beim Abendessen und eine Kollegin schreibt mir, weißt du, wo du das oder das hingestellt hast oder wo haben wir denn das aufgeschrieben? Eigentlich so eine ganz kleine Sache und dann ist vielleicht irgendwie, war zu Hause schon alles nicht ganz optimal und dann kommt diese WhatsApp, die ich dann irgendwie beantworten möchte und die generiert dann Stress, eigentlich außerhalb meines Berufslebens, aber da wird die Grenze dann verschwimmen. Und ein Extremfall von sowas ist, dass eben digitale Technologien genutzt werden, um wirklich Leute zu mobben, Cybermobbing. Und das ist natürlich auch was, was Stress generiert. Ein dritter Faktor, der ganz spannend ist in dem Bereich, ist Stress durch Nichthaben von digitalen Technologien. Ich habe mein Handy vergessen und kann jetzt nicht anrufen, wann ich zurückkomme. Oder mein Handy-Akku geht leer und ich habe da mein Ticket drauf und ich kann jetzt eben nicht mehr mit der Bahn nach Hause fahren oder ich weiß gar nicht, wann die Bahn fährt. Also das sind so 3 ganz große Bereiche, die natürlich in sich auch wieder sehr, sehr viele Facetten haben.
Das sind ja tatsächlich viele unterschiedliche Formen des Digitalstresses. Wie sieht es denn aus mit den Folgen oder den Auswirkungen solchen Stresses? Geht das alles auf die Gesundheit?
Ja, in der Tat. Digitaler Stress hat sowohl Auswirkungen auf die psychische als auch auf die physische Gesundheit. Ich denke, kurzfristige Konfrontationen mit diesen sogenannten Stressoren, also den Stressauslösern, kennen vermutlich die meisten, die digital arbeiten. Also man fühlt sich zum Beispiel kurzfristig überfordert von einem vollen Mailpostfach nach dem Urlaub oder man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man Nachrichten nach dem Feierabend nicht mehr abruft oder auch nicht darauf reagiert. Wenn diese negativen Gefühle allerdings andauern, entwickeln sich daraus eben größere negative Emotionen oder psychische Reaktionen, also sowas wie Abgeschlagenheit oder im schlimmsten Fall Depression oder Burnout. Und das zeigt sich eben aber auch auf physischer Ebene. Denn wenn wir mit einem Stressor konfrontiert sind, dann gehen da unsere Urinstinkte an. Das heißt, es ist erstmal egal, ob wir hier über den Säbelzahntiger oder über eine digitale Technologie sprechen. Wenn wir mit dem Stressor konfrontiert sind, dann wird erstmal das sympathische Nervensystem aktiviert. Das heißt, der Blutdruck geht in die Höhe, der Herzschlag wird erhöht und es kommt eben auch zur Freisetzung von Stresshormonen, die eben unter anderem auch das Entzündungssystem im Körper ansprechen. Kurzfristig kann es dann dazu führen, dass es eine erhöhte Leistungsbereitschaft gibt oder auch eine höhere Widerstandsfähigkeit. Aber wenn wir eben eine Überaktivierung über einen längeren Zeitraum erfahren, dann erhöht sich tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magengeschwüre oder zum Beispiel auch chronische Krankheiten wie Diabetes Typ 2. Wenn wir das jetzt mal auf eine höhere Ebene setzen, dann heißt es, dass wir nicht nur negative Folgen für das Individuum haben, die natürlich ganz schlimm sind für den Einzelfall, sondern tatsächlich auch negative Folgen für Unternehmen und die Gesellschaft durch zum Beispiel erhöhte Krankheitstage, verringerte Produktivität oder eben die Mehrbelastung des Gesundheitssystems.
Bei den Konsequenzen, die Sie jetzt aufgezählt haben, da müsste man ja eigentlich sagen, man muss diesen Stress sofort irgendwie abschalten. Oder man könnte sich auch fragen, kann man diesen Stress auch irgendwie positiv drehen? Gibt es auch positive Konsequenzen, die man bei Digitalstress sehen kann?
Da haben Sie natürlich recht. Also umgangssprachlich ist Stress natürlich erstmal negativ konnotiert in unserer Gesellschaft. Also jemand, der gestresst ist, dem geht's nicht gut. In der Wissenschaft ist es jetzt so, dass es nicht zwangsläufig was Negatives bedeutet. Das heißt, wenn eine Person mit einem Stressor konfrontiert wird, dann beurteilt und bewertet diese Person diese konkrete Situation individuell. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine harte Deadline für ein Projekt. Während das für manche Leute eben eine ernste Stresssituation darstellt, können andere darin eine Herausforderung sehen. Und positiver oder ich nenne es jetzt einfach mal herausfordernder digitaler Stress entsteht eben dadurch, dass man diese herausfordernde Aufgabe annimmt und meistert. Und dann passiert ganz interessante Dinge, wenn wir diese positiven Effekte haben, dass wir es als Herausforderung sehen, nämlich dass zum Beispiel die Nutzung von Technologien innovativ passiert. Also nochmal auf das Beispiel zurück. Unter diesem Zeitdruck suche ich dann zum Beispiel nach neuen Wegen, besser mit digitalen Technologien umzugehen. Zum Beispiel, indem ich Shortcuts in der Textverarbeitung verwende oder ähnliches. Das heißt also, aufgrund dieses stressenden Drucks finde ich innovative Lösungen mit altbekannter digitaler Technologie und das macht es natürlich wirtschaftlich auch interessant.
Das waren Lea Reis von der Uni Bamberg und Albert Schmidt von der Ludwig-Maximilians-Universität München über das Projekt For Digital Health zu Digitalstress. Themenwechsel. Bislang wurde ja der Satellitendienst Starlink eigentlich immer nur im zivilen Sektor verortet. Das globale Kommunikationsnetzwerk aus dem Orbit von Elon Musk Raumfahrtunternehmen SpaceX, das bietet sich immer dort als Alternative an, wo weder Mobilfunk noch Festnetzanschlüsse einen Link ins Internet schaffen können. Mit dem Ukraine-Krieg bekam aber gerade Starlink eine ganz neue Bedeutung. Zuerst waren es die Hilfsorganisationen, die damit ihre Kommunikation im Kriegsgebiet absichern konnten. Doch mehr und mehr stellt sich heraus, dass Starlink auch militärisch genutzt wird, womit Musk dem eigenen Bekunden nach ein Problem hat. Katharina Wilhelm über die Hintergründe.
Hat Elon Musk einen Atomkrieg verhindert? So jedenfalls sieht es der Unternehmer offenbar selbst. Hintergrund ist ein von ukrainischer Seite geplanter Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte 2022. In einer am 12. September erscheinenden Biografie schreibt der Autor des Buches, Walter Isaacson, Musk habe damals mit dem russischen Botschafter gesprochen und befürchtet, dass der Angriff eine Mini-Pearl Harbor gleiche und einen atomaren Gegenschlag provozieren könne, erzählt CNN-Reporterin Natasha Bertrand.
He believed that doing so could prompt a response by Russia that was akin to a quote mini Pearl Harbor and that Russia might actually respond by using nuclear weapons.
Ausschnitte des Buches wurden in der Washington Post veröffentlicht. Darin heißt es, Musk habe das Satelliteninternet Starlink bewusst abgeschaltet, um den Angriff zu verhindern. Das ukrainische Militär habe dennoch den Angriff durchgeführt, aber dann die Verbindung verloren. Die Drohnen seien vom Kurs abgekommen. Elon Musk widerspricht nun dieser Darstellung auf seiner Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter. Dort schreibt er:
Die fraglichen Starlink-Regionen waren nicht aktiviert. SpaceX hat nichts deaktiviert.
Das Weltraumunternehmen SpaceX, das ebenfalls Musk gehört, operiert das Starlink-System. Angeblich hätten ukrainische Offizielle Musk angefleht, Starlink wieder anzuschalten. Musk habe dazu auch Kontakt mit dem US-Sicherheitsberater Jake Sullivan gehabt. All dies zeige, wie mächtig Starlink sei und wie wichtig Elon Musk und seine Produkte, so Reporterin Bertrand.
Really, this just underscores how powerful Starlink is and how important Elon Musk and his services are to the US government and the Ukrainian government.
Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, offerierte Elon Musk zunächst, Starlink in der Region verfügbar zu machen, vor allem für zivile Zwecke. Dass die Ukraine Starlink auch für Kampfhandlungen gebraucht, das fand der Milliardär irgendwann anscheinend nicht mehr so gut. In seiner Biografie heißt es dazu:
Wie bin ich zu diesem Krieg gekommen? Starlink war nicht dazu gedacht, in Kriege verwickelt zu werden. Es ging darum, dass die Leute Netflix schauen und sich entspannen, für die Schule online gehen und gute, friedliche Dinge tun können, statt Drohnenangriffe durchzuführen.
Musk beschloss, für die Kosten nicht mehr aufkommen zu wollen. Stattdessen solle das US-Verteidigungsministerium dafür bezahlen, dass Starlink in der Ukraine genutzt werden könne. Dies sei ein einschneidender Moment für das Pentagon gewesen, sagt Investigativreporter Ronan Farrow im Interview mit dem Nachrichtennetzwerk NPR.
At the time that this story started unfolding, there wasn't a deal between Musk and the Pentagon.
Zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte begann, gab es zwischen Musk und dem Pentagon keine Vereinbarung über die Bereitstellung von Starlink in der Ukraine. Dennoch war er ein Privatmann einer Privatfirma, der zum Schiedsrichter über den Ausgang dieses Krieges geworden war. Und die Regierung befand sich in der ungewöhnlichen Lage, keine Kontrolle über die Privatperson zu haben, die so viel bestimmen sollte.
Musk, der Geschäftsmann, Besitzer von Tesla, SpaceX und X bzw. Twitter, hat einen zweifelhaften Anteil am Weltgeschehen. Seine geschäftlichen Entscheidungen können Auswirkungen haben, sogar auf Kriege. Über seine Motivation und Gedanken zum Krieg in der Ukraine beispielsweise und dem Weltgeschehen gibt es demnächst noch mehr Einblicke in der Biografie, die am 12. September erscheint.
Katharina Wilhelm berichtete über die militärischen Verwicklungen von Elon Musks Satelliten-Internetdienst Starlink.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17395.
Mir sang er, grüß Gott. Mit diesen Worten werden Zugereiste darauf hingewiesen, dass es eine bayerische Identität gibt und dasselbige zu achten sei. Erteilt war dieser Rat üblicherweise mit jener Sanftmut in der Stimme, wie sie etwa dem Ehrenpräsidenten jenes FC und Rekordmeisters eigen ist, der selbst einen konstitutiven Teil jener Identität bildet. Bayern. Er. Und so sagen hierzulande denn auch Atheisten, Muselmanen und sogar die Lutherischen brav Grüß Gott. Die bayerische Identität hat natürlich auch im Cyberspace Gültigkeit, dort heißt sie Bayern ID und ist wichtiger Bestandteil des E-Governments der hiesigen Staatsregierung. Elterngeld und Waffenschein kann man damit etwa beantragen, auch Zugereiste. Die aber der zuständige Minister im Web erst einmal darauf hinweist, wo sie hier eigentlich sind. Mit einem herzlichen Grüß Gott in Bayern. Ja, man kriegt's hin, die bayerisch-identitäre Begrüßung. Schwierig aber wird's mit der Verabschiedung. Deren offizielle Formel lautet: Gott behüte dich, kurz Pfirti. Was in etwa so zungenbrecherisch ist wie Ohrkatzelschwurf. Der Schweif des Eichhörnchens, der vor allem dazu dient, Norddeutsche zu tratzen. Da trifft es sich gut, dass es auch eine bundesweit gültige Bund-ID gibt. Die hat schon die anderen Länderidentitäten verdrängt, die es nach hiesiger Auffassung eh nicht gebraucht hätte. Die Hessen-ID, die Sachsen-Anhaltinische und die Saarländische. Und irgendwann wird sie auch die Bayerische ersetzen. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann kann man sich auch in hiesigen virtuellen Amtsstuben verabschieden, ohne dass es peinlich wirkt. Mit Auf Wiedersehen, leb wohl, adieu und vielleicht sogar mit Adele.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Vorratsdatenspeicherung für unzulässig erklärt. Mit dieser Meldung startet das Info-Update von und mit Lucian Haas.
Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es um die monatelange Aufbewahrung von Verbindungs- und Standortdaten von Personen, auch ohne konkreten Verdacht. Nach dem Telekommunikationsgesetz wären Diensteanbieter dazu verpflichtet. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Europäische Gerichtshof die Regelungen für unvereinbar mit dem EU-Recht erklärt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig folgte mit seiner Entscheidung dem Urteil des EuGH. Geklagt hatten die Internetprovider Deutsche Telekom und SpaceNet.
Die EU-Kommission hat 6 große Digitalkonzerne als sogenannte Gatekeeper eingestuft.
Es handelt sich um Alphabet, Amazon, Apple, die TikTok-Mutter ByteDance, Meta und Microsoft. Sie müssen in der EU künftig strengere Regeln beim Umgang mit Nutzerdaten einhalten und ihre angebotenen Dienste teilweise für Drittanbieter öffnen. Das betrifft zum Beispiel die App-Stores für Smartphones. Große Messenger-Dienste wie WhatsApp müssen künftig auch Nachrichten von kleineren Messengern empfangen.
Google verlangt künftig eine Kennzeichnung von Wahlwerbung mit KI-Inhalten.
Es geht um politische Werbespots, deren Bilder, Videos oder Audioaufnahmen mit Hilfe oder ausschließlich durch generative künstliche Intelligenz erzeugt oder verändert wurden. Nutzer müssen deutlich darauf hingewiesen werden, dass bei der Erstellung der Anzeigen KI eingesetzt wurde, etwa durch Formulierungen wie »Diese Aufnahme wurde von einem Computer generiert« oder »Dieses Bild stellt kein reales Ereignis dar«. Die aktualisierten Richtlinien für Wahlwerbung sollen ab Mitte November auf allen Google-Plattformen gelten, sofern es sich um bezahlte Werbung handelt.
Künstliche Intelligenz soll Gerichtsurteile anonymisieren.
Baden-Württemberg und Hessen haben dazu ein Pilotprojekt gestartet. Dabei soll die KI-basierte Software Jano erprobt werden. Jano steht für Justiz anonym. Das Programm kann automatisiert personenbezogene Daten in Gerichtsentscheidungen erkennen und Vorschläge für neutrale Formulierungen machen, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren. Die Empfehlungen des Systems müssen allerdings durch Justizmitarbeiter geprüft und freigegeben werden.
Die UNESCO will den KI-Einsatz in Schulen regeln.
Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen hat die Regierungen dazu aufgefordert, so schnell wie möglich entsprechende ethische und pädagogische Richtlinien zu erlassen. Die UNESCO legte selbst einen Leitfaden für den Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz in Schulen vor. Ein Beispiel daraus: Schülerinnen und Schüler sollen Chatbots wie ChatGPT erst ab einem Mindestalter von 13 Jahren nutzen dürfen.
In E-Mail-Postfächern landet deutlich mehr Spam.
Das zeigt eine Analyse der Spam-Filter von GMX und Web.de, die das Unternehmen 1&1 vorgelegt hat. Demnach gab es in den ersten 8 Monaten dieses Jahres 40% mehr Spam- und Phishing-Mails als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Den Grund für den Anstieg sehen die Experten von 1&1 vor allem in der künstlichen Intelligenz. KI-gestützte Tools vereinfachten den Spam-Versand und Sprach-KI helfe, besser formulierte Phishing-Mails zu generieren.
Sternzeit, 9. September. 17 Menschen gleichzeitig im All. Kürzlich befanden sich erstmals 17 Menschen gleichzeitig in der Erdumlaufbahn. Ein Weltrekord, an dem 6 Menschen aus China, 5 aus den USA, 3 aus Russland, 2 aus Saudi-Arabien und 1 aus den Arabischen Emiraten beteiligt waren. Meist befinden sich 7 Frauen und Männer auf der Internationalen Raumstation und 3 auf der chinesischen Station Tiangong. Für 2 Tage Ende Mai herrschte in den Modulen einiges Gedränge. Auf der ISS war die 4-köpfige Crew der privaten Mission Axiom 2 zu Gast. Bei Tiangong erfolgte gerade der Wechsel der Besatzung. Die 3 Neuen waren bereits im All, die 3 Vorgänger noch nicht zurück auf der Erde. Geht es nach den hochfliegenden Plänen mancher Unternehmen, dann ist bald von ganz anderen Zahlen von Weltraumreisenden die Rede. Ende des Jahrzehnts sollen einige Menschen für Wochen oder Monate auf dem Mond leben, während auch die Stationen im Erdorbit noch in Betrieb sind. Zudem denken manche Firmen an Hotels in der Umlaufbahn. Auch da wäre die Gästezahl von 17 schnell überschritten. Das Unternehmen SpaceX setzt gar auf den Start von hunderten Menschen pro Tag ins All. Es entwickelt gerade das Raumschiff Starship, das die astronautische Raumfahrt revolutionieren soll, mit Gruppenreisen in den Orbit und Touren zum Mond oder gar zum Mars. Ob es in den nächsten 10 Jahren wirklich zu einem neuen Aufbruch in den Weltraum kommt, ist noch ungewiss. Womöglich hält der Rekord der 17 Menschen länger, als manche denken.
Das war Computer und Kommunikation. Fürs Zuhören dankt Manfred Kläuber.